Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de oder später das Video euch anschaut. Wir wollen heute beginnen, uns eine Geschichte anzugucken, die zu diesen absoluten Schlüsselmomenten gehört in den Evangelien. Es gibt so ein paar Geschichten, da werden richtig Weichen gestellt. Also alle Geschichten sind interessant und wichtig, aber ein paar Geschichten haben so richtig, da merkt man, da passiert ganz besonders was. Und diese Geschichte ist auch sehr berühmt und hat auch für viele Missverständnisse gesorgt. Und wir wollen heute den ersten Teil anfangen, werden dann die nächsten Wochen uns noch ein bisschen weiter da hinein vertiefen. Und bevor wir beginnen, wollen wir natürlich gern gemeinsam beten. Ich lade euch alle ein, auch gemeinsam mit uns hier niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist durch den Heiligen Geist und dass wir aus deinen Worten das lernen, was wir heute persönlich brauchen. Herr, du hast Worte des Lebens allein. Und das hat Petrus damals schon bekannt. Wir wollen heute auch über ihn und sein Bekenntnis sprechen und dich bitten, dass wir etwas lernen, auch für uns, die wir so viel schon von dir erkannt haben und doch auch in der Gefahr stehen wie Petrus, doch schwere Fehler zu machen. Wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Augen öffnest für unseren Zustand und für deine große Gnade, Macht und Kraft. Und darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Markus Kapitel 8 und dort Vers 27. Wir folgen Jesus auf seiner Tour, nachdem er nach der Speisung der 5000 und der darauf folgenden Krise seinen Dienst in Galiläa so ein bisschen zurückgelassen hat. Und wir haben gesehen, wie er in die Gegend von Tyrus und Sidon gegangen ist und dort der kananitischen Frau geholfen hat. Wir haben gesehen, wie er in die Dekapolis gekommen ist und dort diesen Taubstummen geheilt hat, wie er dort 4000 Menschen geheilt hat, also gespeist hat natürlich. Und wir haben dann gesehen, wie er dann über den See gefahren ist aus der Dekapolis, die ja ungefähr hier ist, Richtung Magdala und wie er dort von den Pharisäern und Sadduzäern angegangen worden ist. Ja, die wollten ein Zeichen haben und Jesus hat sie stehen lassen und hat gesagt, es wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Und dann hat er sie dort stehen lassen und ist mit dem Schiff, mit seinen Jüngern schnurstracks wieder zurück, aber mehr so hier in die Gegend von Bethsaida. Und ihr erinnert euch, auf dem Weg, auf dem Boot, hat er dann den Jüngern erklären wollen, hütet euch vor den Sadduzäern und den Pharisäern, vor ihrem Sauerteig. Und die Jünger haben das falsch verstanden. Die haben was gedacht? Ja, es gibt ums Essen, genau. Ja, sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Ja, und Jesus sagt dann, seid ihr immer noch, also seid ihr auch so unverständlich. Versteht ihr nicht, dass ich nicht von den Broten sprach? Denn ich habe ja vorhin gerade, also vor kurzer Zeit erst 5000 satt gemacht mit 5 Broten und dann 4000 mit 7 Broten. Und dann verstehen sie, es geht um die Lehre der Sadduzäer und der Pharisäer. Und wir haben dann festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Ereignissen hier, mit denen Jesus ihnen etwas deutlich machen will. Ja, schon die Hilfe für die kananitische Frau, die hatte Jesus ein bisschen merkwürdig gemacht. Ja, er hatte sich so verstellt, um seinen Jüngern etwas beizubringen. Und dann bei der Heilung des Taubstummes in der Dekapolis hat er da mit Spucke und mit Fingern in den Ohren das auch merkwürdig gemacht, um den Jüngern etwas beizubringen. Und dann haben wir letztes Mal eine Geschichte angeschaut, nämlich hier in Bethsaida, in der Nähe von Bethsaida, da wurde was für ein Mann zu ihm gebracht. Ein blinder Mann, genau. Und dann hat er diesen blinden Mann geheilt, aber nicht normal wie sonst, im Dorf vor allem, sondern er hat ihn aus dem Dorf mitgenommen, um wieder etwas Merkwürdiges zu tun, und zwar im besten Sinne des Wortes merkwürdig, nicht für die Menschen des Dorfes, sondern für die Jünger. Wie hat er diesen Menschen geheilt? Er hat ihm auf die Augen gespuckt, ja, und das muss den Jüngern sofort irgendwie im Gedächtnis geblieben sein, ja, das kommt ja nicht alle Tage vor. Und Sie müssen sich auch erinnert haben, dass er auch mit Spucke schon den Mann in der Dekapolis geheilt hat. Und es ging ja oft auch hier um Heiden und um, dass die Jünger bestimmte Dinge noch nicht verstanden haben. Und jetzt, als er diesen Mann anspuckt und dann die Augen, die Finger auf ihn legt, was passiert mit dem Mann? Er fragt ihn, siehst du etwas? Und sieht er etwas? Er sieht, aber er sieht nicht scharf. Er kann sehen, aber noch nicht so, wie er sehen könnte. Und er muss nochmal geheilt werden. Also Jesus muss noch mehr für ihn tun. Und wir haben gesehen, dass diese kleine Geschichte, die nur von Markus berichtet wird, im Grunde genommen wie so, wie in der Nussschale sozusagen, eigentlich den Zustand der Jünger zeigt. Die sehen schon Jesus, aber sie sehen ihn noch nicht richtig. Sie verstehen schon seine Mission, aber sie verstehen sie eigentlich noch gar nicht richtig. Und das will er ihnen deutlich machen, weil er hat etwas auf dem Herzen. Ellen White sagt Folgendes. Das Werk von Christus auf der Erde eilte seinem Ende zu. Ja, wir haben gesehen, er ist jetzt schon über 2,5 Jahre unterwegs. Er hat insgesamt nur 3,5 Jahre. Er ist jetzt sozusagen im letzten Jahr. Er weiß, ich muss sie jetzt langsam vorbereiten. Jesus wusste ganz genau, was kommen würde. Nicht, was stand vor ihm? In einigen Monaten, knapp ein Jahr. Was stand vor ihm? Kreuzigung, Schande, Beschuldigung, ja, wie ein Verbrecher umgebracht zu werden. Es war alles ganz deutlich. Sie sagt, in lebendiger Ausgestaltung lagen die Szenen schon vor ihm, wo seine Füße hingingen. Er wusste genau, was kommt. Nur seine Jünger hatten keine Ahnung. Und Jesus musste jetzt langsam anfangen, seine Jünger darauf vorzubereiten, was kommen würde. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er in all den 2,5 und mehr Jahren noch nie etwas gesagt von dem, was auf ihn zukommen würde. Ja, also von den 3,5 Jahren Dienst hat er mehr als 2,5 Jahre nie etwas von Kreuz und Schande und Enttäuschung erzählt. Aber er wusste, er muss sie langsam vorbereiten. Und diese Geschichte, die wir heute anfangen zu studieren, ist so eine erste Weichenstellung. Und er weiß, wie kritisch das ist, weil er hat ja schon gesehen, wie viele Menschen ihn verlassen haben bei der Speisung der 5000, als er nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Also muss Jesus sich genau überlegen, was er tut. Und das sehen wir jetzt in Markus Kapitel 8 und wir lesen ab Vers 27. Diese ganze Geschichte versteht man erst, wenn man diesen größeren Bogen hat. Ja, Jesus hat etwas vor, er muss ihnen etwas sagen. Wer mag mal lesen Vers 27? Genau, also Jesus war kurz in Bethsaida, also Bethsaida liegt ja in Galiläa, aber jetzt macht er sich auf den Weg nach Caesarea Philippi. Hat jemand von euch einen blassen Schimmer oder eine Vermutung, wo Caesarea Philippi liegen könnte? Deswegen sind es so Norden, Süden, Osten, Westen. Also ich gebe euch einen Tipp, es gibt ein Caesarea, das hier an der Küste liegt. Ja? Das war der Sitz von Pontius Pilatus, aber das ist nicht gemeint. Nicht das Caesarea hier an der Küste, sondern ein anderes Caesarea. Weiß jemand von euch, wo das lag? Es gibt einen Tipp, es heißt jetzt Caesarea Philippi. Und das heißt, es ist das Caesarea von dem Philippus. Und es gab ja verschiedene Tetrarchen, es gab Herodes Antipas und es gab auch diesen Herodes Philippus. Und dieser Philippus hatte ein bestimmtes Gebiet, das ihm gehörte, das er regiert hatte, was nicht Herodes regiert hat, sondern das Philippus regiert hat. Weiß jemand von euch, wo das liegt, so zufällig? Das lag hier im Norden. Hier ungefähr ist Caesarea. Caesarea, genau. Da gab es noch eine andere Stadt in der Nähe, die hieß Dan. Vielleicht kennt ihr Dan aus dem Alten Testament. Das war so der nördlichste Punkt so vom Volk Israel. Ja, das war so ganz im Norden. Hier hinter beginnt dann das Libanongebirge. Das ist auch noch ganz wichtig für die weiteren Geschichten, die wir anschauen werden, mit dem hohen Berg Hermon. Ja, hier ist das Libanongebirge. Und direkt am Süden, da gab es hier Quellen. Und da sind die Quellen vom Jordan, der sozusagen dann hier fließt dann der Jordan in den See Genezareth. Und dort an diesen Quellen, das war lange Zeit auch eigentlich dann außerhalb von Israel, weil das sowieso an der Grenze war. Und wenn die Israeliten dann nicht mal ihre ganze Macht hatten, waren hier viele Heiden. Hier war ein großer Baalskult. Und als Jesus hierher kommt, leben hier auch fast nur noch Heiden. Ja, das ist ein Gebiet, wo fast keine Juden mehr sind. Also er geht mit seinen Jüngern in ein Gebiet, das heidnisch ist. Interessant ist, die Stadt hieß eigentlich ursprünglich Paneas. Und zwar seit die Griechen dort kamen, die Alexander der Große hatte ja alles erobert, und dann kamen da Griechen hin, und da gab es so eine, an dieser Quelle, da hat man, weil es so schön da war, ja, da waren so irgendwie, also wenn Quellen sind ja schön und das Sträucher und ein bisschen Berge, hat man so Götzenbilder aufgestellt, ja, so Haine. Und zwar für einen bestimmten Gott. Könnt ihr aus dem Namen erahnen, welcher Gott da angebetet wurde? Pan, genau, der griechische Gott Pan. Deswegen wurde auch später die ganze Gegend Paneas genannt. Heute heißt die Stadt noch Banias auf Arabisch. Und als dann später die Römer kamen, haben sie diese Gegend, also da hat sich dann so eine Stadt gebildet. Ein kleines Dorf erst, also weil das war ein Heiligtum, die Leute sind da immer hingekommen und haben dazu Pan gebetet und dann mussten die versorgt werden, ja, da bildet sich so eine kleine Siedlung und dann wurde die immer größer und dann hat Herodes zur Zeit der Römer diese Stadt bekommen, Paneas, und sein Sohn, und als er gestorben ist, ist ja sein Reich aufgeteilt worden, der Archelaus hat den Süden bekommen und der Herodes Antipas hier Galiläa und Perea, und der Philippus hat hier diese ganze Gegend regiert, so was heute so quasi Syrien ist, also die Golanhöhen und die Trachonitis und Aulanitis, wie es alles heißt. Und der Philippus hat dann die Stadt umbenannt im Jahre 14. Wisst ihr, wer im Jahre 14 berühmtes gestorben ist? Eine ganz berühmte Person der Weltgeschichte. Das ist Augustus gestorben. Ja? Augustus, und nach ihm, weil er ja der Kaiser war, der Cäsar, wurde damals Kaiser ausgesprochen, hat man dann die Stadt von Paneas in Caesarea umbenannt. Ja, deswegen hieß auch die Stadt hier Caesarea. Das war die Stadt des Kaisers, zu Ehren des Kaisers, also dem toten Augustus und dem lebenden Tiberius. Also das war eine Stadt, da war griechischer Götzendienst, da lebten fast nur Heiden und die Stadt war nach den römischen Kaisern benannt. Ja, also mit jüdischer Kultur fast gar nichts mehr zu tun. Und deswegen sagt Ellen White, Jesus hat seine Jünger bewusst dorthin gebracht. Was hat er wohl dabei im Schilde geführt? Was war wohl sein Ansinnen, sie ausgerechnet in diese heidnische Gegend zu bringen? Was denkt ihr? Was könnte ihn bewogen haben zu sagen, okay, wir verlassen sofort wieder Galiläa, ja, wir waren nur kurz auf der Durchreise, wir gehen gleich weiter Richtung Norden, da wo die Heiden sind, richtig heidnisches Gebiet. Noch heidnischer, als sie hier bei Tyrus und Sidon waren. Warum dahin? Irgendeine Idee? Warum bringt Jesus seine Jünger zu den Heiden? Um ihnen zumindest erstmal zu zeigen, schaut mal, ihr kennt euer kleines Galiläa und Judäa, ihr kennt eure kleine Welt, schaut mal, so viele Menschen kennen Gott überhaupt gar nicht. Ja, dass sie mal so einen Eindruck bekommen, wie viele Menschen im finstersten Götzendienst sind. Ja, sie sollten mal die ganzen Tempel sehen. Ellen White sagt, sie sollten mal sehen, wie viele Menschen eigentlich so Aberglauben haben und wie viele Menschen an Heiden sind, damit sie mal so anfangen, ihre Aufgabe richtig zu begreifen. Das andere war natürlich, hier gab es keine Sadduzäer und keine Pharisäer. Es gab auch nicht so viele Juden, die jetzt von ihm geheilt werden wollten, weil sie ihn kannten. Er hatte Ruhe. Erinnert euch ja, eines seiner großen Anliegen war gewesen, schon seit etlichen Wochen irgendwie mal Ruhe zu finden. Egal wohin gefahren ist, immer gab es Leute, die geheilt werden wollten. Ja? Und deswegen war er ja schon in die Gegend von Tyrus und Sidon gegangen, um endlich mal mit seinen Jüngern zu sprechen. Diese ganze Phase wird auch genannt, so sein Rückzug aus dem öffentlichen Leben für einige Zeit lang. Und Ellen White beschreibt, er wollte hier jetzt ein bisschen sich seinen Jüngern widmen, weil er sie weiter ausbilden wollte und weil er ihnen Wichtiges zu sagen hatte. Also, sie sind gar nicht direkt in der Stadt selbst, sondern bei den Dörfern hier drumherum, so in der Gegend. Und das wird auch ganz deutlich in Matthäus 16. Ja, in Matthäus 16 und dort Vers 13. Matthäus 16, Vers 13, dort steht: Als aber Jesus in die Gegend, ja, von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Also er war noch nicht an der Stadt selbst angekommen, er war auf dem Weg, wie Markus sagt, ja, in der Gegend schon, ziemlich weit in der Nähe hier, aber noch nicht ganz angekommen. Und Lukas gibt uns noch ein wichtiges Detail, bevor wir diese Geschichte richtig begreifen können. Und zwar in Lukas Kapitel 9. Also diese Geschichte haben wir in drei Evangelien aufgezeichnet, in Matthäus, Markus und Lukas. Und in Lukas 9, Vers 18 steht, dass Jesus gar nicht gleich angefangen hat, sie zu fragen. Er hat erst noch etwas gemacht, bevor er das Gespräch begonnen hat. In Lukas 9 und dort Vers 18. Was lesen wir da? Wer mag mal lesen? Vers 18, genau. Lukas 9, Vers 18. Genau, also seht ihr, es ist dieselbe Geschichte. Ja? Er fragt seine Jünger, er fragt sie auf dem Weg, er ist fast schon in der Gegend von Caesarea, oder er ist in der Gegend, er ist in den Dörfern davor, er ist auf dem Weg, aber er fragt, also wenn man die anderen beiden Evangelien lesen würde, könnte man denken, die sind so unterwegs, ja, und Jesus fängt mal einfach ein Gespräch an und sagt, hey, was denkt ihr eigentlich, ja? Aber das ist nicht der Fall. Jesus will nicht einfach die Zeit füllen, sondern Jesus hat was auf dem Herzen. Und es wird dadurch deutlich, dass während sie auf dem Weg sind, sie machen wahrscheinlich Rast oder so, und Jesus betet allein. Nur seine Jünger sind irgendwo in der Nähe. Er betet allein. Was hat er wohl gebetet? Ich meine, wir wissen nicht genau, was er gebetet hat im Wortlaut, aber könnt ihr euch vorstellen, was hat er wohl gebetet? Wenn ihr wisst, was eigentlich sein Anliegen ist. Sein Anliegen ist ja nicht, mal rauszukriegen, was die Leute über ihn denken, oder? Wusste Jesus, was die Leute über ihn denken? Natürlich hat er es gewusst. Also verfolgt er mit dem Gespräch ja ein Ziel. Was haben wir gesagt? Was ist sein Ziel? Das Ziel, das er eigentlich vor Augen hat. Was haben wir gesagt? Wenn ihr euch an den Anfang von Ellen weiter erinnert. Was ist das Ziel, was er eigentlich in diesem Gespräch ihnen mitteilen möchte? Er möchte sie vorbereiten auf das, was kommt. Er möchte sie vorbereiten. Und er weiß, es wird nicht einfach. Also betet er, bevor er jetzt mit ihnen redet. Das ist übrigens auch eine wichtige Sache. Habt ihr schon mal schwierige Gespräche geführt, wo ihr wusstet, ihr müsst eine unangenehme Wahrheit weiterbringen? Also wir mögen es ja gerne, die gute Nachricht weiterzugeben, ja? Aber manchmal muss man auch unangenehme Wahrheiten weitergeben. Und Jesus selbst hat, als er mit seinen Jüngern reden wollte, gesagt, okay, Vater, ich muss erst nochmal zu dir beten. Gib mir die richtigen Worte, gib mir die richtige Strategie, wie ich das Gespräch anfangen kann. Und dann fängt er auch nicht direkt an und sagt, übrigens, ihr Lieben, ich habe schlechte Nachrichten. Ja, er sagt nicht, jetzt hört mal genau zu. Er fragt sie erstmal, er fragt sie, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und wir müssen mal verstehen, warum er das macht. Das ist nämlich sehr interessant. Übrigens, Ellen White sagt, er war dabei, ihnen zu sagen, was er leiden würde, was auf ihn wartet. Aber erst ging er an einen einsamen Ort, betete alleine, dass ihre Herzen bereit wären, seine Worte zu empfangen. Und als er dann sich wieder ihnen anschloss, hat er nicht sofort das ausgesprochen, was er eigentlich ihnen mitgeben wollte. Das ist auch interessant, ja? Er hat sich überlegt, ich fange erst mal ein bisschen indirekt an. Man kann von Jesus lernen. Und bevor er das tat, gab er ihnen eine Gelegenheit, ihren Glauben zu bekennen, damit sie gestärkt werden für das, was kommen wird. Also, um das mal so zu überlegen, Jesus macht sich eine Gesprächsstrategie. Er weiß, am Ende kommt die erschütternde Nachricht. Okay? Er weiß, wenn sie das annehmen und glauben, werden sie erschüttert sein. Die erschütternde Nachricht, das ist das, was er eigentlich ihnen mitgeben möchte. Aber er denkt sich, damit sie es besser annehmen können, sollten sie vorher noch mal ganz klar sich bewusst sein, wer ich bin. Ja? Sie sollen also vorher noch mal ein Bekenntnis zu mir abgeben, ja, damit sie wirklich sicher sind, sie haben sich nicht getäuscht. Und damit sie dieses Bekenntnis abgeben, fängt er erst einmal an zu fragen, was denken denn die anderen? Ja, also was ist die Meinung des Volkes? Das ist eigentlich also von vornherein ein sehr durchdachtes Gespräch gewesen. Jesus will sie fragen, was denken die anderen, damit er sie dann fragen kann, was denkt ihr, damit, wenn sie dann bekennen, wer er ist, er ihnen mehr über sich sagen kann. Damit sie erst mit etwas Positivem starten um dann die negative Nachricht besser begreifen zu können. Also ihr seht, man kann von Jesus eine ganze Menge lernen. Schauen wir nochmal jetzt in Matthäus 16 zurück. Er fragt nicht einfach nur, für wen halten mich die Menschen, sondern er gibt schon so einen Hinweis. In Matthäus 16 und dort Vers 13 heißt es, da sagt er, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sohn des Menschen, was war das für ein Begriff? Wie kam Jesus darauf, hier Sohn des Menschen zu sagen? Weil er ein Mensch geworden ist, genau, okay, ja, das ist eigentlich die wörtliche Bedeutung, Sohn des Menschen heißt ein Mensch. Hat er sich hier zum ersten Mal Sohn des Menschen genannt? Nein, Sohn des Menschen war eigentlich seine Lieblingsbezeichnung für sich selbst. Lasst mal euren Finger hier, wir gehen mal nur ganz kurz, einfach nur mal so kursorisch, in Matthäus Kapitel 8, Vers 20. Matthäus 8, Vers 20, Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wohin er sein Haupt hinlegen kann. Ja. Oder ein Kapitel weiter in Matthäus 9, Vers 6, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Oder in Matthäus 12 und dort Vers 8, Matthäus 12, Vers 8, auch bekannt, denn der Sohn des Menschen ist ein Herr auch des Sabbats. Oder Matthäus 12, Vers 32, selbes Kapitel, Vers 32. Oder wer ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Oder noch im selben Kapitel, Matthäus 12, Vers 40. Matthäus 12, Vers 40. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und dann Matthäus 13, Vers 37, also ihr seht, das ist gerade Matthäus, immer und immer wieder. Matthäus 13, Vers 37. Matthäus 13, Vers 37. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Und dann in Vers 42 und sie, Vers 41, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Also ihr seht, das war der Begriff, mit dem sich Jesus immer und immer wieder, und das war jetzt nur Matthäus, wir könnten auch in Johannes schauen, immer und immer wieder nennt er sich der Sohn des Menschen. Jetzt kommt die Frage, warum? Ihr habt schon gesagt, weil er Mensch geworden ist. Woher kommt dieser Begriff Sohn des Menschen? Irgendwo aus den prophetischen Büchern, und zwar aus dem prophetischen Buch. Ja, sehr gut, genau. Das ist Zeit von Jesus, aber ich muss dazu fügen, für uns, aus unserer Sicht, aus dem prophetischen Buch des Alten Testamentes, nämlich Daniel, genau. Und zwar in Daniel Kapitel 7, in Daniel 7 und dort Vers 13, inmitten dieser großen Szene des Gerichts, ja, also nach den 4 Weltreichen und dann das kleine Horn und dann das Gericht, das sich setzt und die Bücher werden geöffnet. Und da lesen wir in Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Seit den Tagen von Daniel wussten die Juden, irgendwann gibt es einen Herrscher, der wird niemals sterben, der wird für immer regieren, der wird die ganze Welt beherrschen und er ist der Sohn des Menschen. Und eigentlich, obwohl Jesus sich nie selbst als Messias oder lange Zeit nicht als Messias bezeichnet hat, hat er durch diesen Begriff Sohn des Menschen immer quasi so unterschwellig gesagt, schaut mal, also ich bin der König der Welt, ich bin der König der Könige. Ja, hat ihnen damit eigentlich so auch wieder so einen Tipp gegeben. Aber natürlich, warum mochte er den Begriff? Und das habt ihr ganz richtig gesagt, weil er sich mit der Menschheit identifiziert hat. Ihr wisst vielleicht, schaut mal mit mir in Hebräer Kapitel 2, er ist nicht nur ein König, sondern das ist ja der Punkt an Daniel 7, dass ein Mensch König wird, über alles. Ja, ein Mensch, der sich mit uns, also in dem Fall dann Gott, der Mensch geworden ist, der sich mit uns identifiziert. In Hebräer 2 und dort ab Vers 14 heißt es, Hebräer 2 ab Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Also er hat auch Fleisch und Blut. Er ist Mensch geworden. Und dann springen wir in Vers 16, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an. Jesus ist nicht einfach Engel geworden, um uns zu retten, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Also Jesus selbst, er fragt ja quasi jetzt, also wie sehen die Menschen mich? Aber er gibt schon einen Hinweis darauf, was ihm wichtig ist. Er sagt, ich bin die Erfüllung von Daniel 7, ich bin der kommende König, aber ich bin Mensch. Ich bin Mensch geworden, um euch alle zu retten. Das sollte uns ganz wichtig sein, dass Jesus nicht nur unser Gott ist, sondern unser Bruder. Unser Bruder, den wir alle haben, egal ob wir sonst irdische Brüder haben oder nicht, aber Jesus ist mein und dein Bruder. Weil die Frage müssen wir uns ja natürlich auch stellen, die Jesus hier stellt, für wen haltet ihr mich? Wer ist Jesus für mich persönlich? Und jetzt fragt er also die Jünger, für wen halten mich die Leute? Und wir schauen mal in Matthäus 16, was die Antworten sind. Matthäus 16, Vers 14, was antworten die? Für wen halten ihn die Leute? Da heißt es in Vers 14, sagen sie, wer mag mal lesen? Genau. Also, die Meinungen sind geteilt. Ja, wenn man jetzt quasi eine Umfrage gemacht hätte in Galiläa, ja, irgendwo in Kapernaum oder in Bethsaida, wo Jesus ganz viele Wunder getan hätte, wer ist Jesus? Da hätten einige gesagt, oh, Jesus, wir glauben, das ist der Jeremia, der ist aus dem Grab wieder aufgestiegen. Oder andere, nein, das ist Elia, der ist vom Himmel abgekommen. Oder das ist Johannes der Täufer. Das waren also die Meinungen, die dort gegenwärtig waren. Wer hatte geglaubt, dass Jesus Johannes der Täufer sein könnte? Eine berühmte Person hatte gesagt, oh, das ist Johannes der Täufer. Wer hat gesagt, das ist Johannes der Täufer? Herodes, genau, Herodes Antipas, der Herrscher von Galiläa. Ja, als der nämlich den Johannes getötet hat und das sein Gewissen ihn gequält hat und dann er von Jesus hört, die Wunder, denkt er, das ist Johannes der Täufer. Da können wir mal das direkt lesen in Matthäus 13, Entschuldigung, in Markus 6. In Markus 6 und dort Vers 14 und 15. In Markus 6, Vers 14 und 15, da sieht man genau das, was die Jünger jetzt hier sagen, wie das da in der Bevölkerung gewesen ist. Markus 6, Vers 14 und 15, und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Also da seht ihr, die Jünger, die geben genau das wieder, was tatsächlich auch in der Gesellschaft gewesen ist. Also die Jünger hatten eine gute Beobachtungsgabe. Die haben gehört, was die Leute sagen und haben auch so reflektiert, wie Jesus ankommt in der Menge. Wie kamen Leute darauf, dass Jesus Elia sein könnte? Warum ausgerechnet Elia? Genau, das war ja das Ding. Denn die letzte Prophezeiung in Maleachi am Ende sagt, dass Gott sagt, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Deswegen hat man gedacht, okay, Elia kommt. Und niemand hat richtig begriffen, dass natürlich eigentlich wer Elia war? Johannes der Täufer, nicht wahr? Der war eigentlich der Elia, aber soweit sind wir noch nicht. Und was ich interessant fand, dass sie auch speziell den Jeremia erwähnt haben. Also es gibt ja viele Propheten, man hätte ja auch irgendwie Habakuk oder Jesaja sagen können, aber sie sagen Jeremia. Was war denn an Jeremia so besonders? Wenn ihr sagen müsstet, also was hat den Jeremia so ausgemacht? Jeremia hat sehr gelitten. Ja? Er wird auch genannt der weinende Prophet. Also das Buch Jeremia zu lesen ist jetzt nicht an allen Stellen eine fröhliche Sache, oder? Es ist viel Gerichtsbotschaft. Viel Trauer, weil Jeremia lebte zu der Zeit, als dann Jerusalem dreimal erobert wurde, also dreimal angegriffen wurde, dann am Ende erobert wurde, der Tempel zerstört wurde, alles verbrannt wurde. Jeremia war der Prophet des Untergangs. Und doch hat Jeremia einige der schönsten Prophezeiungen überhaupt, der schönsten Verheißungen. Ja? In Jeremia steht zum Beispiel, Siehe, ich habe dich mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. In Jeremia steht, ist nicht Ephraim mein liebes Kind? So oft ich gegen ihn geredet habe, ist doch mein Herz erbarmt. Ja, in Jeremia steht, ich will einen neuen Bund mit euch machen. Ja, in Jeremia steht, dass Gott sagt, ich will die Furcht Gottes in euer Herz geben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also Jeremia hat einige der tiefsten, in Jeremia gibt es diese Prophezeiung, der Herr unsere Gerechtigkeit. Ja? Jeremia hat ganz tiefe Evangeliumswahrheiten und gleichzeitig eine große Trauer über den Abfall. Und es scheint so zu sein, dass wenn die Leute Jesus haben predigen hören und dann gesehen haben, wie er behandelt worden ist und auch wie der allgemeine Zustand der Gesellschaft war, dass sie sich irgendwie an Jeremia erinnert haben. Das ist sehr interessant. Ja, also das ist vielleicht nicht so die erste Assoziation, die wir haben, vielleicht Jesus, Jeremia, aber das ist, was viele Leute gedacht haben. Also sie kannten die Prophezeiung von Elia, aber sie haben gedacht, das könnte Jeremia sein. Das ist sehr interessant. Es gibt auch vielleicht einen Hinweis darauf, wie Jesus so gepredigt hat. Aber eins ist deutlich, niemand, oder was diese Antwort auch sagt, niemand erkennt ihn so richtig als den Messias. Als einen Propheten, ja, vielleicht sogar einen großen Propheten, aber nicht als Messias. Und deswegen fragt Jesus jetzt weiter in Matthäus 16 im nächsten Vers, in Vers 15. Nachdem also jetzt deutlich wird, also die Menge hat nach 2,5 Jahren Dienst, über 2,5 Jahren, die Mission von Jesus nicht erkannt. Kommt jetzt die Frage in Vers 15. Wer mag mal lesen? Vers 15. Genau, bis an. Okay, jetzt seid ihr dran. Ja? Jesus hat den Jüngern ja deutlich gemacht, dass sie eigentlich auch ein bisschen privilegiert sind. Erinnert euch vielleicht an die Gleichnisse. Jesus hat zu wem hat Jesus die Gleichnisse gepredigt? Zum ganzen Volk. Aber zu wem hat er die Erklärung gepredigt? Zu den Jüngern, weil er sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse zu verstehen. Ja? Und jetzt macht er quasi was Ähnliches. Er sagt, okay, ihr kennt mich so gut. Jetzt haben wir uns mal daran erinnert, was das Volk sagt. Aber was sagt ihr? Und es ist ja nicht von ungefähr, weil nicht wenig zuvor bei der Speisung der 5000 hatten viele Jünger ihn verlassen. Er will sie fragen, was denkt ihr? Weiß Jesus, was sie denken? Aber er möchte, dass sie es aussprechen. Ja? Weiß Jesus, dass wir ihn gern haben? Und doch möchte er, dass wir das sagen. Ja, wir möchten, dass wir davon reden, dass wir zu ihm beten, dass wir ihn loben. Warum? Weil das stärkt uns selbst. Wenn Jesus uns bittet, ein Bekenntnis zu ihm abzulegen, dann deswegen, weil er weiß, dass unser Bekennen von ihm uns stärkt für die erschütternden Nachrichten in unserem Leben. Wenn wir zu ihm stehen und uns erinnern, was wir glauben, dann sind wir auch auf diese Dinge vorbereitet, besser vorbereitet. Also, wer antwortet? Natürlich Petrus, ja, Vers 16. Simon Petrus, da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt ist eine ganz wichtige Sache. Manchmal, wenn ich früher diese Geschichte gehört habe in Predigten, ich weiß nicht, wie es euch geht, da wurde es manchmal so dargestellt, als ob Petrus in dem Moment eine Erleuchtung hat. Ja, als ob Gott der Vater ihm in dem Moment erklärt, er ist der Sohn Gottes. Ja, also ein übernatürlicher Moment. Aber die Frage ist, stimmt das? Haben die Jünger vorher schon gewusst, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was würdet ihr sagen? War das eine übernatürliche Erleuchtung oder wussten die das vorher schon? Sie wussten es vorher schon. Schauen wir mal ein paar wenige Bibelstellen an. Schaut mal in Matthäus 14. Also das ist vor Matthäus 16, ja? In Matthäus 14 und dort Vers 33, ne? Vers 33, als Jesus auf dem See geht. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie haben ihn schon als Sohn Gottes angebetet. Noch bekannter ist vielleicht Johannes 1, Vers 49. Johannes 1, Vers 49, als Jesus seine ersten Jünger beruft, ganz am Anfang seines Dienstes, also 2,5 Jahre vor unserer Geschichte heute, in Johannes 1, Vers 49, da sagt Nathanael bei seiner ersten Begegnung mit Jesus: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Also einige Jünger wussten schon seit den ersten Tagen, er ist der Sohn Gottes. Und ganz besonders interessant ist, damit das als drittes Beispiel, Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, und das ist jetzt interessant, weil in Johannes Kapitel 6 haben ja ganz viele Jünger Jesus verlassen. Und wer ist übrig geblieben? Die zwölf Apostel, die sind übrig geblieben. Das war nach der Speisung der 5000, also gar nicht so lange vor unserer Geschichte, vielleicht einige Wochen, höchstens einige wenige Monate. Und wer spricht dort in Vers 69 und sagt, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer sagt das? Nicht Nathanael hier, sondern wer sagt das? Simon Petrus. Könnt ihr sehen? In Vers 68, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Könnt ihr sehen, dass er hier bei der Speisung der 5000 schon dasselbe sagt, was er später in Caesarea Philippi sagt. Also das ist hier nicht, dass er plötzlich eine Erleuchtung hat und dass Gott, der Vater vom Himmel, quasi so pjung macht und er, ah, jetzt weiß ich, sondern er bestätigt etwas, was er schon längst weiß. Das ist für die Geschichte sehr wichtig. Weil Jesus hat ja auch schon gehört, dass er das weiß. Es ist eine Wiederholung eines Bekenntnisses. Es ist nicht der Moment, wo dem Petrus plötzlich das Licht aufgeht, sondern er wiederholt das, was er schon lange weiß. Das ist sehr, sehr entscheidend. Gott möchte, dass wir immer wieder auch die Dinge wiederholen und bekennen, die wir wissen. Dass wir immer wieder bekennen, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus bald wiederkommen möchte. Ich glaube, dass die Toten tot sind. Ja, ich glaube, dass der Sabbat der Tag der Anbetung ist. Wenn wir Dinge, die wir glauben, immer wieder auch bekennen. Woher kommt diese Idee? Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Was heißt Christus? Gesalbter, genau. Schaut mal mit mir in Psalm 2. Der Psalm 2 ist ein ganz interessanter Psalm. Kennt ihr vielleicht nicht, wahr? Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann heißt es später, der Herr, der im Himmel thront, lacht über sie, nicht wahr? Der Herr spottet über sie. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ja, das ist der Gesalbte. Und dann heißt es dann in dem einen Vers, und ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da wird deutlich, der Messias ist der Sohn Gottes. Könnt ihr sehen? Das heißt, wenn Petrus sagt, mehrmals, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, sagt er mit anderen Worten, du bist derjenige, der in Daniel 2 beschrieben ist, der Gesalbte des Herrn, der König, der, wenn alle Völker sich gegen ihn versammeln werden, der am Ende regieren wird, deswegen steht am Ende, küsst den Sohn, ja? Und wohl allen, die sich bei ihm bergen. Er sagt, du bist derjenige aus Daniel 2, das Fundament dieses Glaubens. Und interessanterweise ist das so ein wichtiges Bekenntnis, dass später noch das als Grundlage des Taufbekenntnisses genommen worden ist. Schaut mal in Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 8, da haben wir die Taufe von wem? Wer wird da getauft? In Apostelgeschichte 8. Der Philippus, der Diakon Philippus tauft wen? Den Eunuchen aus Äthiopien, genau. Den Kämmerer. Und da wird ja die Frage gestellt, nicht wahr? Was hindert mich, getauft zu werden? Vers 37, da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortet und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus was ist? Der Sohn Gottes ist. Das ist genau das, was Petrus bekennt. Könnt ihr sehen? Also Petrus hat genau den Glauben, den man auch von einem Taufkandidaten erwarten würde. Ja? Petrus ist sozusagen, er bekennt genau das, was ein Taufkandidat bekennen sollte. Und jetzt achtet mal darauf. Petrus bekennt das richtige Bekenntnis und ist trotzdem noch in Gefahr. Weil er nicht ahnt zu dem Zeitpunkt, das werden wir noch nächste Woche dann deutlicher sehen, dass dieses Bekenntnis Wahrheiten mit einschließt, die ihm völlig unbekannt sind. Und das ist das Interessante dieser Geschichte, er bekennt hier etwas, das absolut korrekt und richtig und auch seinen Glauben offenbart. Und doch fehlen noch manche Dinge in seinem Herzen. Er bekennt etwas und hat es noch nicht ganz selbst völlig verinnerlicht. Denn das werden wir im Laufe der Geschichte dann sehen. Aber halten wir fest, diese Geschichte oder dieses Bekenntnis ist ganz außergewöhnlich. Ellen White sagt, Petrus hat von Anfang an geglaubt, dass Jesus der Messias war. Und auch wenn viele andere ihn verlassen hatten in Bethsaida oder bei der Speisung der 5000, war er und seine Freunde, die 12 Apostel, er wollte nicht von seiner Allegiance, also von seiner Loyalität abweichen. Ja? Er hatte mehr Glauben als die anderen, die mal mit Jesus gingen und dann ihn wieder verließen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Hier geht es nicht darum, wie oft dargestellt wird, dass Petrus so ganz plötzlich einen Lichtmoment hat, weil Gott der Vater direkt so einen Lichtstrahl sendet und dann im nächsten Moment halt wieder fällt, sondern hier geht es darum, dass Petrus über die Jahre hinweg eine Erfahrung mit Jesus gemacht hat, die ihn zu diesem Bekenntnis führt, und das steht er dazu, aber Jesus will ihm zeigen, was du jetzt bekennst, ist richtig und wahr, aber du siehst nur wandelnde Bäume. Du siehst nur wandelnde Bäume. Was du sagst, du siehst, aber du siehst noch nicht richtig. Und das werden wir im Laufe dieser Geschichte dann entwickeln. Nächste Woche schauen wir uns die Antwort von Jesus an und die ist super interessant. Also das dürft ihr unter keinen Umständen verpassen, weil da ein Missverständnis dieser Verse ganz viel Leid verursacht hat. 2000 Jahre Kirchengeschichte sind nicht anders zu erklären als mit diesem Vers. Aber das sehen wir dann, was Jesus dann wirklich zu Petrus sagt und was er gemeint hat. Halten wir fest, Jesus wünscht sich, dass wir immer wieder die Dinge bekennen, die wir erlebt haben mit ihm und die wir erkannt haben. Nicht, weil Gott einfach nur das gerne reden hören möchte, sondern weil er weiß, dass es uns selbst stärkt. Niemand von uns weiß, was in der Zukunft liegt, nur Gott allein. Und niemand von uns weiß, welche Enttäuschungen noch auf uns liegen und was auch die Endzeit bereithält. Um uns darauf vorzubereiten, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? Und dass wir das öffentlich bekennen. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir im Leben von Jesus sehen können, dass er so eine Liebe für seine Jünger hatte, dass er selbst die unangenehmen Nachrichten und die unbequemen Wahrheiten ihr nicht einfach vor den Kopf geknallt hat, sondern so taktvoll und liebevoll versucht hat, sie ihnen nahe zu bringen, ohne sie abzuschrecken. Und dass er ja ganz bewusst so mit ihnen gesprochen hat, dass auch das positive Bekenntnis im Zentrum stehen sollte. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir durch den Heiligen Geist von Jesus lernen, dass auch wir, wenn wir unangenehme Wahrheiten weitergeben müssen, dass wir so ein Taktgefühl in den Tag legen wie Jesus, dass wir ihm immer ähnlicher werden und dass auch wir wie Petrus von ganzem Herzen uns zu dir bekennen. Auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, aber dass wir an dem festhalten, was du uns gesagt hast. Und wenn andere Menschen verschiedene Meinungen über dich haben, dass wir doch niemals vergessen, dass du unser Erlöser bist, dass du unser Retter bist. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.